hoffe, ihr habt noch nicht gesehen, was gleich auf der Folie erscheinen wird. Das gibt mir ein bisschen Gelegenheit, die Spannung aufrechtzuerhalten, um wen es denn geht. Und ich möchte einsteigen damit, dass es ja so Momente gibt im Leben, an die man sich sehr gut erinnert. Das können Momente sein, wo man berührt wird. Das geht mir manchmal bei Liedern so. Und das ein Lied, was wir eben gesungen haben, 10.000 Gründe, das ist ein so ein Lied. Ich kann mich sehr gut erinnern an die Situation, als ich zum ersten Mal mitgesungen habe und richtig berührt war. Oder Momente, wo man sich total freut, habe ich öfters. Und ein Moment aus dieser Woche, letzten Montag, ich habe in Lammertsfehn Anfang des Jahres so einen Lauftreff gestartet, Lopen und Broten, mit dem TSV zusammen, also mit dem Sportverein zusammen. Und das ist sowieso, also freue ich mich immer drauf und auch hinterher bin ich immer ganz erfüllt. Und am Montag, da war die ganze Damenmannschaft mit dabei. Also die sind eine Runde mitgelaufen und nehmen am Anfang dann eben den Einstiegsimpuls mit, die Andacht. Und waren dann zwar am Ende nicht mehr beim Segen dabei, aber haben eben auch was mitgenommen. Also sowas, das feiere ich. Und es gibt Situationen im Leben, da kann ich mich total aufregen. Kommt nicht oft vor, aber es gibt so Momente, an die ich mich gut erinnere. Und zu dieser Predigt hat ein Moment vor anderthalb Jahren geführt, wo ich mich total aufgeregt habe. Ich kam nach Hause, habe wie meistens dann die Spätnachrichten geguckt, Tagesthemen, die kommen dann ja manchmal noch so nachgeliefert. Und dann wurde berichtet von einer Demonstration von Corona-Gegnern, also man kann ja immer gegen Corona sein, aber von Gegnern der Maßnahmen zu Corona in Hannover. Und dann wurde so ein Moment eingefangen, wo eine junge Frau aus einem Ort mitten in Deutschland dann die Bühne betrat und erzählte, dass ihr das sehr zusetzt, und zwar nicht Corona, sondern die Corona-Maßnahmen. Und dann haute sie den Satz raus, weil sie jetzt schon so lange im Widerstand wäre, fühlt sie sich mittlerweile wie Sophie Scholl. Und ich saß da und dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ich war richtig zornig und wusste nicht, wohin damit. Und dann gab's ja die Situation, die wurde da nicht gezeigt, aber später bei YouTube nachgereicht, ein Ordner, der das mitgekriegt hatte und der selber, dem ging's so wie mir, der dann auch wütend seine Ordnerbinde abgezogen hat, auf die Bühne geschmissen hat und gesagt, das macht er nicht mehr mit. Also so Momente, die einen aufregen. Und ich habe da schon gedacht, also so ein kurzer Gedanke, Mensch, wie schade, dass sie es nicht anders erfahren hat. Und da muss man doch was machen. Und da war schon so ein kurzer Gedanke, müsste man eigentlich mal eine Predigt zu machen. Das hat ein bisschen gedauert, dieses Jahr war es dann soweit. Ich habe noch auf dieser YouTube-Seite, wo das gezeigt wird, gab es auch eine schöne Möglichkeit, wie man dann, wenn man so wütend wird, wie man damit umgehen kann. Das habe ich an dem Abend nicht hingekriegt, aber jemand anders hat das sehr gut hingekriegt. Dann gibt's ja diese Kommentare unter diesen Berichten bei YouTube. Und da hat dann einer gesagt, ich fühle mich wie James Bond. Mein Chef hat neulich zu mir gesagt, ich wäre eine Doppel-Null. Also so kann man auch damit umgehen, wenn ein etwas aufregt. Und ich habe gedacht, ich möchte dazu eine Predigt halten, weil ich mich schwer damit tue, dass man Sophie Scholl und das, wofür sie steht, in einen Zusammenhang bringt, wo sie nicht hingehört, aus meiner Sicht. Und deswegen möchte ich mit euch heute über eine prägende Christin nachdenken. Dass sie eine solche ist, mag vielleicht erstmal nicht einleuchten, denn ihr Leben ist sehr facettenreich. Sie ist ja sehr früh und sehr jung gestorben. Mit 21 Jahren wurde sie hingerichtet. Das muss man mal auf sich wirken lassen, wenn man es nicht sowieso schon ständig auf dem Schirm hat. Und jüngste Biografien haben aber Dinge zutage gefördert, die vorher nicht so klar waren. Und das finde ich schön, dass dadurch etwas mehr auch von ihrem Leben und für uns ja besonders interessant und deswegen traue ich mich auch dazu zu predigen, auch etwas von ihrem Glauben deutlich wird. Sophie Scholl war eine Ikone des Widerstands. Teil der Weißen Rose, ich werde da nachher noch drauf zu sprechen kommen, des Widerstands gegen das Nazi-Regime. Also eine ganz andere Situation als vor anderthalb Jahren. Und das muss einem klar sein, wenn man sich mit ihr beschäftigt. Sie war aber ein ganz normaler Mensch, uns vielleicht auch sehr nah mit ihren Ecken und Kanten. Und für mich war so die Frage, was hat sie eigentlich dazu geführt, dann irgendwann sich an dem aktiven Widerstand gegen das Hitler-Regime zu richten oder sich da mit hineinzubewegen? Und da wird deutlich, das hat mit ihrem Glauben zu tun. Und das möchte ich mit euch so ein bisschen beleuchten. Ich habe ja ein Zitat von ihr mitgebracht, damit eröffne ich das sozusagen. Und das führt uns in etwas, was ihr Leben kennzeichnet, nämlich das Gebet. Und sie sagt an einer Stelle, mein Gott, ich kann nicht anders als stammeln vor dir. Und ich finde, das passt gut in unsere Zeit. Ich kann mich noch erinnern, als der Ukraine-Krieg anfing, dass ich wirklich sprachlos war. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich wusste auch nicht, was ich beten soll. Mittlerweile haben wir ja diese Friedensgebet. Ich finde die sehr wertvoll. Man merkt, da kommen nicht nur Christen hin, sondern auch Leute, die irgendwie nicht klarkommen mit dieser Situation. So nah dran an unserer Realität. Und mittlerweile, letzten Sonntag bei Impuls, waren ja auch Flüchtlinge aus der Ukraine. Und vielleicht habt ihr auch Kontakte hier in Spetzerfehn und Umgebung. Rückt einem das ja noch näher. Und trotzdem bleibt immer diese Frage, was soll man beten? Auch nach 2 Monaten, natürlich immer für Frieden und immer für Kraft für die Leute, die da drinstecken. Aber ich stelle selber immer wieder fest, es gibt so Momente, da kann ich auch nur stammeln. Und das Schöne ist ja, dass das für Gott völlig okay ist. Dass wir nicht immer nur wohlgeformte Gebete haben, sondern manchmal einfach nur stammeln können, weil uns Situationen so zusetzen. Und offensichtlich kannte Sophie Scholl solche Momente zur Genüge. Hier ist nicht Raum für eine ausführliche Biografie. Ich finde nach wie vor sehr empfehlenswert, wer sich ein bisschen mehr mit ihr beschäftigen möchte, den Film von Sophie Scholl, Die letzten Tage. Sie scheint sehr fröhlich und unbeschwert gewesen zu sein, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sehr nachdenklich. Mal 2 Bilder, es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Bilder von ihr, die das widerspiegeln. Und das spiegelt etwas von ihrem Facettenreichtum wider. Und das lag vielleicht auch an ihrer Prägung. Ihre Mutter war ursprünglich Diakonisse. Wusste man vielleicht auch nicht. Mal kurz auf sich wirken lassen. Und der Vater kam mehr so aus dem liberalen Kontext. Und beides prägte sie. Das merkt man dann, wenn man sich mit ihr näher beschäftigt, dass ja beide Seiten von ihren Eltern auch einen Teil ihrer Widersprüchlichkeiten ausmacht. Und ich konzentriere mich im Folgenden auf 2 Fragen. Was gab ihr Kraft zum Widerstand und welche Rolle spielte ihr Glauben? Und da möchte ich einen Vers ins Spiel bringen, der, wenn man sich näher mit ihr beschäftigt, für mich auch wegweisend ist zum Thema Gebet. Da heißt es, Epheser 6, hört nicht auf zu beten und zu flehen, betet jederzeit im Geist, seid wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen. Und sie hat so eine Art, also sie hat Tagebuch geführt und wenn man sich näher mit diesem Tagebuch beschäftigt, merkt man, es ist eigentlich ein Gebetstagebuch. Also ganz oft spricht sie mit Gott in ihrem Tagebuch. Das heißt also, sie war offensichtlich über längere Strecken ihres Lebens im Gespräch mit Gott. Und ich finde den Zusammenhang dieses Verses hochspannend, denn Paulus schreibt an die Epheser, so ziemlich zum Schluss seines Briefes kommt er nochmal auf die wesentlichen Dinge zu sprechen und für ihn ganz wesentlich, damit sie nicht müde werden im Glauben, schärft er ihnen ein, bleibt dran, sucht die Nähe Gottes, sucht die Gemeinschaft mit ihm, geht ins Gebet immer wieder Und noch etwas wird deutlich, und da sehe ich eine ganz starke Brücke auch zur Widerstandsbewegung der Weißen Rose, komme ich später darauf zu sprechen. Das Gebet mehr ist, als nur Kraft zu schöpfen aus der Nähe Gottes, sondern das machen die Verse um diesen Vers herum deutlich. Unser geistliches Leben ist immer auch Kampfgeschehen. Es geht im Glauben nicht nur darum, etwas für wahr zu halten, sondern sich klar zu machen, unser Leben ist umkämpft von Mächten. Also wir sind mittendrin in so einem Kampfgeschehen. Und mit Ostern wissen wir, wir gehören auf die Seite des Siegers. Deswegen muss uns nicht Angst leiten bei dieser Vorstellung. Aber es wäre oberflächlich, wenn wir das völlig ausblenden würden. Und ich glaube, wir westlich geprägten Christen neigen eher dazu, diese Dinge zu vernachlässigen, diese Zusammenhänge. Und deswegen lese ich nochmal die Verse drumherum, weil sie das deutlich machen. Also da ist Paulus sehr unmissverständlich. Werdet stark, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Lasst euch mit seiner Macht und Stärke erfüllen. Greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht seine Rüstung an. Wir sind ja mitten in so einer Diskussion, schon länger jetzt. Ist es legitim, dass Deutschland schwere Waffen auch in die Ukraine schickt? Hier kommt das Thema Waffen nochmal in einem ganz anderen Zusammenhang. Und das finde ich irgendwie schön, auch zum Thema Gebet. Und jetzt begründet er, warum das so wichtig ist, das geistliche Waffenarsenal heranzuziehen. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Darum nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft. Und dann zählt er die Waffen auf, nämlich den Gürtel der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Schuhe der Bereitschaft und so weiter. Ich möchte das nicht näher entfalten, das ist ja nochmal ein Thema für sich. Aber ich schließe drauf, durch die Beschäftigung mit der Widerstandsbewegung der Weißen Rose, weil die offensichtlich um diese tiefere geistliche Dimension ihres Widerstands damals wussten. Es ging nicht nur darum, einen Despoten sozusagen in die Parade zu fahren, sondern für sie war klar, es geht hier um einen geistlichen Kampf. Und wir kommen später drauf, auf Schriften, die sie dann auch veröffentlicht haben. Aber für uns an dieser Stelle zwei Aspekte zum Thema Gebet. Es ist Beziehungspflege. Also ganz salopp gesagt, es geht darum, immer wieder die Nähe Gottes zu suchen, die Nähe von Jesus, die Beziehung zu pflegen und daraus Kraft zu schöpfen. Und das wird auch deutlich, es geht darum, denen, die gerade vielleicht keine Worte haben, auch irgendwie, weil sie in einer absoluten Notlage sind, denen im Gebet beizustehen. Und deswegen finde ich diese Friedensgebete so wertvoll, für die einzustehen, die es vielleicht gerade selber für sich nicht können. Für die Menschen in der Ukraine zum Beispiel und natürlich weit darüber hinaus. Zurück zu Sophie Scholl und ihren Gebeten. Bei der Spurensuche stößt man auch erst neuerdings darauf, dass sie zunächst mal begeisterte Anhängerin der Nazi-Jugend war. Und zwar wurde sie Mitglied der Nazi-Jugend, der Hitler-Jugend, gegen den ausdrücklichen Willen ihrer Eltern. Also die Eltern wollten das nicht, aber sie wollte das. Und anders als bisher gedacht, war das nicht eine kurze Episode, sondern jahrelang war sie dort drin, sogar mitleidend. Also das ist ein Teil ihrer Widersprüchlichkeiten. Sie war so begeistert von dem, wofür Hitler aus ihrer Sicht stand, dass sie konsequent, wie sie war, dann sagte, ja, dann gebe ich dafür alles. Und hat das mit Leidenschaft gemacht. Ihr Bruder Hans übrigens auch. Sie war Gruppenführerin und ließ sich, das war damals sehr ungewöhnlich, in der Uniform konfirmieren. Also das war nicht typisch damals, aber das, ja, dafür stand sie dann auch während der Konfirmation ein, dass sie Teil der Hitlerjugend war. Es dauerte dann eine ganze Weile, bis sie die Widersprüchlichkeiten durchschaute. Also bis sie merkte, irgendwas stimmt da nicht. Und das war damals natürlich schwer, hinter die Kulissen zu schauen. Das machen wir uns nichts vor. Also ich frage mich immer, wo wäre ich damals gewesen? Und ich glaube, ich hätte mich auch von der öffentlichen Meinung sehr prägen lassen und wäre vielleicht auch fröhlich mitmarschiert. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht, aber ich kann es nicht sagen. Und das hat bei ihr lange gedauert. Also es hat bei ihr gedauert, bis sie hinter die Kulissen gucken konnte und merkte, da stimmt was nicht. Und es hat noch viel länger gedauert, bis sie dann die Konsequenzen zog. Und in dieser Zeit, wo sie merkte, da stimmt was nicht, hat ihr der christliche Glaube, natürlich ganz stark geprägt von ihrer Mutter her, dann doch eine Richtung und auch einen Halt gegeben. Sie orientierte sich zum Beispiel an Augustinus und seinen Bekenntnissen und machte sich einen Spitzensatz aus diesen Bekenntnissen zu eigen, wo es heißt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott. In dieser Aussage fand sie für sich einen ganz tiefen Frieden in ihrer ganzen Verunsicherung, was ist denn jetzt richtig. Und dazu schreibt sie dann in ihr Tagebuch, ihr seht es eingeblendet, da verliert sich das Herz in dieser kleinen Unruhe und vergisst seinen großen Heimweg. Oh, wenn mein Herz tausendmal an den Schätzen hängt und sei es bloß die Liebe zum süßen Leben, reißt mich los gegen meinen Willen, denn ich bin zu schwach, es zu tun. Ein Gebet an Gott, wo sie deutlich macht, sie weiß nicht, ob es richtig ist und ob sie die Kraft hat, das zu tun, was richtig ist, und bittet Gott, notfalls sie dann mit Gewalt auf den richtigen Kurs zu bringen. Finde ich sehr beeindruckend. Gleichzeitig spürt man in ihren weiteren Tagebuchaufzeichnungen, spürt man ihr ab, dass sie eine Suchende bleibt und dass diese Ruhe in Gott immer wieder auch von Zweifeln und Anfechtungen getragen oder geprägt war. Also, dass sie immer wieder mit sich ringt. Und dazu nochmal ein Tagebucheintrag. Das ist im Grunde der Satz, den ich schon gebracht habe. Mein Gott, ich kann nichts anderes als stammeln zu dir. Nichts anderes kann ich, als dir mein Herz hinhalten, das tausend Wünsche von dir wegziehen. Da ich so schwach bin, dass ich freiwillig nicht zu dir zugekehrt bleiben kann, so zerstöre mir, was mich von dir wendet und reiß mich mit Gewalt zu dir. Lehre mich beten. Also betend formuliert sie, dass Gott ihr Beten beibringt. Das finde ich auch irgendwie stark. Und das sind nur einzelne Aufzeichnungen von vielen. Also immer wieder, nicht nur, das Tagebuch hat auch ganz andere Sachen, aber immer wieder sind dort Gebete zu finden, die etwas widerspiegeln von ihrem Hin- und Hergerissensein, von ihrer Suche, wie das eben für junge Menschen auch völlig normal ist. Dass da nicht sofort der ganz klar geprägte und bekenntnisstarke Glaube ist, sondern dass das immer wieder auch ein Suchen und Ringen ist. Und das macht vielleicht allen Mut, die ähnlich hin- und hergerissen manchmal sind und wo das nicht immer so sonnenklar ist mit dem Glauben. Ein Seitenblick auf ihren Bruder Hans, bei dem das ein bisschen anders war, 2 Jahre älter, und für den spielte der Glaube an Jesus zunächst gar keine Rolle. Und erst Erfahrungen, die er als Sanitäter, er hat Medizin studiert, und er war dann an der Ostfront als Medizinsanitäter. Und die Erfahrung, die er an der Ostfront macht, wo man natürlich nochmal ganz andere Eindrücke gewinnen konnte als zu Hause in einer sicheren Umgebung, die brachten ihn auf eine ganz andere Spur. Und in einem Brief zu Weihnachten an seine Eltern schreibt er mit Blick auf Christus, Wenn Christus nicht, erst schreibt er, ich gehe nochmal einen zurück, ich spüre einen sicheren Hintergrund und ich sehe ein sicheres Ziel. Also man merkt, er kommt da auf ganz andere Gedanken, als das zuvor der Fall war. Und dann schreibt er in sein Tagebuch, wenn Christus nicht gelebt hätte und nicht gestorben wäre, gäbe es wirklich gar keinen Ausweg. Dann müsste alles Weinen grauenhaft sinnlos sein. Dann müsste man mit dem Kopf gegen die nächste Mauer rennen und sich den Schädel zertrümmern, so aber nicht. Also erst die bitteren Erfahrungen an der Front bringen ihn auf die Spur und er merkt, in Christus haben wir letztlich einen ganz entscheidenden Halt und das macht für ihn fortan dann auch den Unterschied aus. Die Geschwister Scholl sind nicht gegen eine Mauer gerannt, allerdings blieben sie in ihrem Glauben auch nicht verschont von Krisen. Nochmal ein Eintrag von Sophie Scholl. Sieht man das? Ich bin Gott noch so ferne, dass ich ihn nicht einmal beim Gebet spüre. Und dann, doch hilft dagegen nur das Gebet. Und wenn in mir noch so viele Teufel rasen, ich will mich an das Seil klammern, das mir Gott in Jesus Christus zugeworfen hat. Und wenn ich es nicht mehr in meinen erstarrten Händen fühle. Ja, und damit komme ich zu dem entscheidenden Punkt für mich, dass etwas von diesem Glauben, so umkämpft er auch war, so oft er auch von Zweifeln und Anfechtungen angegriffen war, aber trotzdem ist gerade ihr Glaube, und damit sind sie nicht allein in dieser kleinen Gruppe der Weißen Rose, ist gerade ihr Glaube an Christus die treibende Kraft für das, was sie dann auch tun. Und besonders beeindruckt hat mich, das war mir vorher nicht so klar, dass sie auch in dem, was sie dann veröffentlichten, um die deutsche Bevölkerung wachzurütteln, dass sie das sogar sehr deutlich formulieren. Und nur mal ein Beispiel daraus. Dazu muss ich sagen, dass die ersten 4 Flugblattaktionen, also das war damals die einzige Möglichkeit, um sich an die Bevölkerung zu wenden. Sie haben Paper verfasst, also Schriften verfasst und haben die vervielfältigt, mühsam, und haben versucht, das dann unters Volk zu bringen. Und die ersten 4 Flugblattaktionen, da hat Hans Scholl schon mitgemacht, aber Sophie Scholl wusste davon gar nichts. Ihr Bruder wollte sie da nicht mit reinziehen, um sie nicht zu gefährden. Und erst später trat sie aktiv bei und wurde so eine weitere treibende Kraft dieser Widerstandsgruppe. Und das vierte Flugblatt nehme ich mal als Beispiel heraus, wo deutlich wird, dass sie auch ihren Glauben dort sichtbar bekennen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier lesen kann, weil das bei mir sehr klein ist. In diesem Flugblatt Nummer 4 steht Folgendes: Wer aber heute noch an der realen Existenz der dämonischen Mächte zweifelt, hat den metaphysischen Hintergrund dieses Krieges bei weitem nicht begriffen. Also es geht nicht nur um Krieg, sondern es geht darum, dass da Mächte am Werk sind, aus ihrer Sicht. Und dann formulieren sie weiter: Überall und zu allen Zeiten der höchsten Not sind Menschen aufgestanden, Propheten, Heilige, die ihre Freiheit gewahrt hatten, die auf den einzigen Gott hinwiesen und mit seiner Hilfe das Volk zur Umkehr mahnten. Wohl ist der Mensch frei, aber er ist wehrlos. Wieder das Böse, ohne den wahren Gott. Er ist wie ein Schiff ohne Ruder, dem Sturme preisgegeben. Also ein ganz deutliches Bekenntnis, eine Einladung, mitten im Krieg, jetzt nicht nur zu kapieren, da läuft was völlig schief und wir tragen als Deutsche eine große Verantwortung, sondern zu merken, in dieser Situation kann uns nichts Besseres passieren, als uns dem lebendigen Gott zuzuwenden. Der einzigen Quelle, der einzigen Kraftquelle, um dem Bösen tatsächlich zu widerstehen. Und ich wandte mich und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne. Und siehe da waren Tränen derer, so Unrecht litten, und hatten keinen Tröster, und die ihnen Unrecht taten, waren zu mächtig, dass sie keinen Tröster haben könnten. Aus dem Buch der Sprüche. Also sie zitieren dann auch die Bibel in ihrem Flugblatt. Und das war etwas, das aber habe ich bisher nicht gewusst, dass sie da auch ein ganz klares christliches Statement abgeben. Und natürlich gab es auch andere Motive als nur das Christliche. Aber ich finde es schon krass, welche grundlegende und kraftgebende Rolle der Glaube an den lebendigen Gott den Mitgliedern der Weißen Rose gab. Und das wird natürlich dann nochmal besonders deutlich in den letzten Stunden ihres Lebens. Die Gruppe flog auf, das wird in dem Film, finde ich, auch sehr gut dokumentiert. Und am 18. Februar 1943 werden die Geschwister Scholl nach einer weiteren Flugblattaktion verhaftet und nur 4 Tage später zum Tode verurteilt. Und auch die anderen Mitglieder der Weißen Rose. Also das, sie hat nicht lange existiert, aber sie haben wichtige Dinge auf den Weg gebracht. Und in den letzten Stunden vor ihrer Hinrichtung werden sie vom Gefängnispfarrer Karl Alt begleitet. Und während der noch damit ringt, welcher Vers denn jetzt für die beiden vor allem passen könnte, da waren die sich schon ganz klar, was sie wollten. Und auch ein Dritter im Bunde, Christoph Probst, die wollten, dass der Psalm 90, also damals Zählweise Psalm 90, heutige Zählweise wäre es Psalm 91, und auch das Hohelied der Liebe lesen. Und aus dem Hohelied der Liebe nur mal ein, wir sehen hier Bilder von den beiden, die letzten Bilder, die wir haben. Und im Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, da heißt es, und das haben sie sich gewünscht, dass das nochmal gelesen wird, kurz vor ihrer Hinrichtung: Wenn ich meinen Leib dahin gäbe und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Das wollten sie ganz bewusst als letztes nochmal zugesprochen bekommen, bevor ihr Leben dann mit der Hinrichtung zu Ende ging. Und es gibt dann noch einen letzten Wortwechsel, also die Eltern konnten da nochmal hin von Hans und Sophie Scholl. Und es gibt einen letzten Wortwechsel, der uns überliefert ist. Da sagt die Mutter zu Sophie, kurz vor ihrer Hinrichtung: Aber, gell, Jesus. Und Sophie antwortet: Ja, aber du auch. Das ist das letzte Gespräch zwischen Mutter und Tochter. Und man kann sich vorstellen, wie den beiden zumute gewesen sein muss. Aber irgendwie auch total schön, dass auch der letzte Wortwechsel im Grunde geprägt war von ihrem Glauben. Und auch der Gefängnispfarrer fand dann am Ende noch ein passendes Wort. Er spricht ihnen dann zu: Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und so kann man sagen, steht mit dem letzten Atemzug der beiden Jesus der Gekreuzigte vor Augen. Denn niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Man kann ja nicht anders als an Jesus selbst zu denken, der das ja auch gesagt hat. Und der dann, nachdem er das den Jüngern so gesagt hat, nur wenige Momente später selber diesen Tod am Kreuz erleidet. Und der damit allen, die Leid tragen, im Grunde nahe ist. Ein tiefer Trost, den man daraus schöpfen kann, dass Jesus selbst dieses Leid durchlitten hat, bewusst das auf sich genommen hat, alle Schuld dieser Welt getragen hat, aber nicht im Grab blieb, sondern 3 Tage später von den Toten auferstanden ist. Vielleicht, also die Frage ist ja immer, was nimmt man am Ende mit? Vielleicht nehmt ihr mit dieses Ringen um den Glauben, wie kostbar das ist, wenn man die Möglichkeit hat, immer wieder auch mit seiner Unsicherheit, mit seinen Zweifeln, sich vertrauensvoll an Gott wenden zu können. Und sei es, dass man stammelt, ganz egal, Hauptsache, dass das Gespräch sucht. Und auch die Dinge, die einem vielleicht total gegen den Strich gehen, Gott ganz offen und ehrlich hinhält. Die Klagepsalmen sind voll davon, dass Beter mit dem, womit sie nicht klarkommen, ganz offen und ehrlich zu Gott kommen. Und andererseits immer wieder neu zu hoffen und zu erbitten, dass man aus dieser Kraft nicht nur für sich selber sein Leben dann meistert, auch in einer absoluten Grenzsituation, sondern dass in diesem Wissen, dass Gott in mein Leben hineinwirkt, wir auch die Möglichkeit haben, die Gesellschaft zu verändern. Das war ja ihr Anliegen. Und ich finde es sehr schön, fast nochmal eine Bestätigung, dass eins ihrer Flugblätter, ich glaube das letzte, von den Alliierten, ich glaube von den Engländern, dann in einer großen Stückzahl später, aber da lebten sie schon nicht mehr, über Deutschland abgeworfen wurden. Also dass dieses Zeugnis der Mitglieder der Weißen Rose dann auch nochmal flächendeckend über ganz Deutschland deutlich wurde. Und das ist meine Hoffnung auch für uns heute, für uns als Gemeinschaft, für uns als Kirche. Wir sind Hoffnungsträger in einer Welt, die immer wieder umkämpft ist. Und dadurch, dass wir diese Hoffnung in uns tragen, haben wir auch Anteil an einer gesellschaftstransformierenden Kraft. Wir haben überall da, wo wir in diesem Bewusstsein zusammenstehen und uns klar machen, Gott möchte hier auch Hoffnungszeichen vermitteln, sind wir hineingestellt und dürfen mit Hilfe Gottes auch Gesellschaft zum Positiven verändern. Und was das dann jeweils ist, das sind natürlich ganz unterschiedliche Sachen, aber das nehme ich als ganz starke Ermutigung mit, dass Ihnen das in so einer Grenzlage möglich war, und warum soll das heute anders sein? Amen.